Was ist eigentlich sinnvoller? Ein Online-Shop als Vertriebskanal oder ein Online-Marktplatz wie Amazon, Etsy, Otto, Zalando, Shopping, you name it? Die Antwort kann per se nicht mit Entweder-Oder beantwortet werden, sondern man sollte sich immer das große Ganze anschauen. Dazu spreche ich heute mit dem E-Commerce-Urgestein Markus Miklautsch, der schon 1998 seinen ersten eigenen Warenkorb erstellt hat und heute Unternehmen im Bereich Marktplatz-Setup begleitet. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast, fast schon ein Urgestein unserer E-Commerce-Branche, der liebe Markus Miklautsch. Markus, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, lieber Thomas, für deine Einladung. Ich hoffe, es wird heute spannend in der Folge.
Das hoffen wahrscheinlich viele. Sehr, sehr gut. Kurzes Intro zu Markus und zu mir. Wir kennen uns indirekt schon länger. Wir unterrichten unter anderem beide auch im Bereich E-Commerce auf ähnlichen Instituten, auf unterschiedlichen Instituten, aber da kommt man sich hin und wieder mal in die Quere. Der Markus ist mehr oder weniger das Pendant zu dem, was wir sind. Er berät Unternehmen unter anderem auch dahingehend, wie sie auf Marktplätzen aktiv werden können. Ist selbst auch Online-Shop-Inhaber. Das finde ich immer super. Persönlich als Berater ganz wichtig, dass man auch die Seite mal kennt, sich selbst die Finger verbrannt zu haben und nicht nur aus der Theorie Trompete zu spielen. Und ja, wir gehen auf genau beides heute ein, einfach so wie so dein Weg war, beziehungsweise wie du jetzt auch ins Thema Marktplätze eingestiegen bist. Aber bevor ich da noch viel daherkaukel, würde ich sagen, Markus, Ball an dich. Wer bist du? Was machst du? Was hast du zum Frühstück gegessen?
Frühstück habe ich abgeschafft mit 14, glaube ich. Also da gibt es nur noch einen Kaffee. Im E-Commerce bin ich jetzt schon seit über 25 Jahren, so lange auch selbstständig. Wir haben zwei große Bereiche. Das eine ist eben die Beratung, Umsetzung und Marketing. Und das zweite ist komplett konträr dazu, so wie du gesagt hast, ein Onlinehandel für Landhausstil-Küchengriffe. Und Zubehör im Landhausstil nennt sich dann Steel Melange. Und die Steel Melange, das ist eine recht lustige Geschichte, weil das hat sich schon ganz am Anfang ergeben, also 1998, hat mein Stiefvater eben gesagt, ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Kohle ein. Also er kommt aus dem Ruhrpott, muss man da erzählen, und dann gab es den Kohleabbau. Und ja, er hat halt, also 98, weißt du, IT war ja alles relativ neu. Und er hat halt gesagt, ja, was wirst du jetzt da mit dem Computer herum? Ich habe da einen Antiquitätenhandel, schau, da gibt es Beschläge. Und so ist das eigentlich mit den Beschlägen begonnen. Also so hat das begonnen. Ich habe tatsächlich dann 98 schon den ersten Warenkorb, würde ich mal heute dazu sagen, gehabt. Und bin dann aber relativ rasch durch mein Know-how in der Softwareentwicklung an Softwareprojekte halt so weggekommen für Industrie. Genau. Ja, und jetzt sind wir halt im Thema Datenüberarbeitung, beziehungsweise eben auch ganz, ganz stark Markenaufbau. Das hat sich so in den letzten Jahren entwickelt auf Marktplätzen, weil sich das ganze Thema halt extrem verschiebt oder verschoben hat, aus meiner Sicht sogar schon.
Da grätsche ich dir auch gleich direkt rein. Du hast jetzt gesagt 1998, wir haben jetzt das Jahr 2024, du bist jetzt 26 Jahre in dem Bereich tätig. Ich bin 30 Jahre alt, das heißt, du hast, wie ich 4 war, mit dem Thema angefangen und ich komme mir manchmal schon vor wie ein Urgestein. Magst du vielleicht einfach mal so einen Überblick geben, bis auf den Warenkorb, der sich wahrscheinlich hoffentlich ein paar Mal verändert hat bis dahin. Wie hat sich so aus deiner Brille der Markt verändert, also der E-Commerce-Markt? Was hat sich da so getan? Ich meine, du arbeitest wahrscheinlich jetzt auch in einem Bereich, Thema Marktplätze und dergleichen. Aber was würdest du so sagen, was waren so die gravierendsten Änderungen?
Ja, die gravierendsten Änderungen waren sicher mal so vor circa 7 Jahren oder so Mobile First. Also wo das ganze Thema halt dann quasi vom Desktop auf das Mobile gewandelt ist. Wir haben das live mit Google miterleben dürfen, wo wir eben eingeladen waren in Dublin, als ja, zu Inputs. Und da hat sich das ganze Thema schon einmal verschoben. Das heißt, wir sind jetzt ja aktuell komplett in einer Mobile-Ebene. Die wird sich jetzt dann noch einmal verschieben in den nächsten Jahren in eine App-Ebene. Aber das kommen wir sicher später noch dazu. Und zuletzt eben, also Mobile First, riesengroßes Thema. Das hat uns sicher lang begleitet. Und dann natürlich die ganzen rechtlichen Themen. Also vorher waren wir so die Cowboys. Also wir durften oder konnten machen, was wir wollten, so auf die Art. Oder ich sage das jetzt einmal etwas überspitzt natürlich. Also klar, du hast immer rechtliche Grundlagen. Aber wenn man sich jetzt einmal anschaut, was sich alles im Consent-Mode tut und DSGVO-mäßig und so weiter. Also da haben sich wirklich, also jetzt über die letzten Jahre, extrem viel getan. Und da wird sich auch noch extrem viel tun. Also wir haben ja jetzt die ganze Cookie-Geschichte. Also das ist ja ein stetiger Wandel. Ja. Und ja, also da merkt man einiges. Was man noch so merkt, ist auch das Bewusstsein der Unternehmen. Wir sind jetzt in Österreich. Ich betrachte es immer auch aus einer Sicht von Deutschland und international. Also wir haben ja mit der Steel Melange immer hinausgeschaut. Wir haben von Anfang an exportiert, weil das der einzige Markt war für uns, der interessant war. Auf gut Deutsch, Österreich bzw. Kärnten, wo wir ja sind, ist eher uninteressant oder eher klein, sagen wir mal so, also im Vergleich dazu halt relativ klein. Das heißt, wenn du halt über die Grenzen rausschaust, dann hast du noch einmal eine ganz andere Geschwindigkeit.
Mhm. Du sagst es auch Bewusstsein. Ich glaube, da ist auch ein ganz gravierender Punkt, der dazu beigetragen hat, besonders in Österreich, finde ich, Thema Lockdown, Corona-Krise etc. Ich rechne bei meinen Beratungsprojekten oder in meiner Zeitrechnung in der Zeit vor Corona, also alles vor 2019, wo du Leute noch, ich sage jetzt mal, eher dazu bewegen musstest, online aktiv zu sein. Dann gab es die Primetime, das war die Lockdown-Phase, wo jeder online sein musste, und jetzt ist die Zeit nach Christus sozusagen, also nach Corona, nur mit ohne CH geschrieben, wo sich jetzt vieles wieder selektieren lässt, also wo auch die Neustarter vielleicht die Shops wieder zumachen, weil sie sagen, ich kenne mich da eh nicht aus, das bringt alles nichts etc. Wird wahrscheinlich sicher auch bald wieder eine Gegenbewegung geben, sobald man dann merkt, okay, der stationäre Handel funktioniert aber auch nicht mehr, für was für einen Weg entscheide ich mich, beziehungsweise auch viele, die den Markt Platzweg mehr oder weniger eingeschlagen haben, aber sehr, sehr coole Einblicke auch von deiner Seite aus. Und ich würde sagen, jetzt rodeln wir mal direkt in dieses Marktplatz-Thema rein. Marktplatz, ich stelle mir da vor, ich gehe in Mödling oder in Wien raus auf die Straße und habe Gemüsehändler vor mir, Obsthändler vor mir, Antiquitätenhändler vor mir etc. Jetzt übertragen wir dieses Bild aber in einen Online-Marktplatz. Was ist eigentlich ein Online-Marktplatz und warum wäre es ganz gut, wenn sich Leute vielleicht Gedanken machen würden, ob sie vielleicht mal auf einen dieser Marktplätze verkaufen sollten?
Also diese Analogie, die finde ich spannend, weil die habe ich nämlich gerade 2 Stunden vorher mir notiert und finde die ganz, ganz gut. Es ist wirklich so einfach zu vergleichen. Der Marktplatz ist online auch ein Platz, wo sich die Kunden tummeln. Ich sage da jetzt einmal eine Statistikzahl, die gerade vor 2-3 Wochen veröffentlicht worden ist vom HDE, also Handelsverband Deutschland. Jeder zweite deutsche Kunde, also Online-Kunde, kauft auf einem Marktplatz. Also sie sagen das natürlich in Prozentzahlen, aber ich bringe es wirklich gern herunter, jeder zweite. Also du zählst dann durch, einer im Shop, einer auf dem Marktplatz. Und dann, wenn du dir anschaust, wie die Dichte dann noch mit Amazon ist, also die Präsenz von Amazon, die sind von über 60% mittlerweile Gesamtanteil vom deutschen Online-Umsatz, also wirklich vom gesamten Umsatz, dann siehst du einmal, wie extrem da dieses Marktplatz-Thema ist. Ja. Und da geht's hin. Und was macht ein Marktplatz? Er bietet den Kunden eine große Vielfalt an Produkten, das einmal grundsätzlich aus der Kundenbrille. Aber aus unserer Händlerbrille finde ich es auch sehr spannend. Sie vereinfachen unsere Prozesse von der Zahlungseingang über die Bestellabwicklung bis hin, wenn man möchte, zur Logistik. Das finde ich dann schon ja, recht nice, wenn man da einiges was outsourcen kann und auch dem Marktplatz quasi überlassen kann. Obacht, das machen nicht alle gleich. Also es gibt durchaus Marktplätze, da ist das unterschiedlich. Es gibt viele Marktplätze, die haben auch eigene Logistikvorgaben, sage ich jetzt einmal, oder eben Logistiklösungen.
Magst du vielleicht ein paar namentlich nennen? Was gibt es für Marktplätze? Also viele kennen wahrscheinlich den großen Riesen Amazon. Aber was fällt sonst noch in die Marktplatz?
Ja genau, also gehen wir gleich mal zum großen österreichischen Marktplatz oder vorgegebenen großen österreichischen namens Shopping. Wenn du Shopping halt nutzt, musst du einen Vertrag mit der österreichischen Post alleine in der Logistik abschließen. Das ist deine Vorgabe. Du musst mit deinem Zahlungsanbieter einen Vertrag abschließen. Das musst du bei anderen Marktplätzen so in der Form jetzt nicht. Und das sind so zwei Vorgaben, die man halt im Auge haben muss, wenn man zum Beispiel auch andere Dienstleister nutzt und jetzt keinen Vertrag mit einer österreichischen Post hat oder haben möchte oder wie auch immer. Ist ja jedem frei, was er nutzt. Und da gibt es halt zum Beispiel bei diesem Marktplatz gewisse Vorgaben, sage ich jetzt einmal.
Haben wir noch deutsche Anbieter, die du vielleicht noch dazu nennen magst?
Ja, deutsche Anbieter. Also es gibt sicher den großen Otto-Marktplatz, der ist der zweitgrößte in Deutschland. Durchaus ein extrem spannendes Thema. Und jetzt kommt dieses Jahr ja Kaufland auch nach Österreich. Wird da irrsinnig spannender Launch. Wir sind da live mittendrin als Agenturpartner und bekommen da einiges, was im Hintergrund mit. Dort gibt es eben auch die Lösungen, wie du einen Versand zum Beispiel in Slowakei oder Tschechien in deren Marktplätze noch einmal abwickeln kannst. Also du kannst zum Beispiel mit deinem Kaufland relativ einfach dann nach Osten hin expandieren.
Magst du vielleicht ganz kurz erklären, was verkauft Kaufland alles? Also ich persönlich kenne es jetzt aus unserer Bubble aus, aber vielleicht ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer kennen vielleicht den Namen nicht oder kennen vielleicht den Marktplatz nicht. Was werden da für Produkte allgemein verkauft?
Grundsätzlich das breite Sortiment. Also ist ein einer, der jetzt nicht spezialisiert ist auf ein gewisses Sortiment, so wie Zalando in der Modebranche, sondern eher ein breites Sortiment, was sie wahrscheinlich weniger haben. Das habe ich jetzt zwar nicht, müsste noch einmal nachschauen, aber das ist die sogenannte Weißware, bedeutet Kühlschränke und die großen Geräte halt. Da müsste man noch einmal nachschauen, ob man das drüber verkauft. Aber grundsätzlich haben sie Vollsortiment, also ist ein Vollsortiment. Was sie nicht können, haben wir jetzt gerade einmal festgestellt, ist Personalisierung. Was zum Beispiel ein Amazon wieder kann, also zum Beispiel den Namen auf einer Tasse. Ich glaube, da werden sie noch aufholen. Also aktuell können sie es halt nicht.
Das ist aktuell noch der Endgegner der Marktplätze, Personalisierung über einen Marktplatz anzubieten. Vielleicht auch für dich oder beziehungsweise für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vergleich Onlineshop-Marktplatz. Wann wäre was besser oder wo siehst du Vor- oder Nachteile?
Der große Vorteil ist natürlich die Kundenschicht, also die Kundengruppe, die du da halt sofort erreichst, weil sie sich halt dort bewegt. Die großen Vorteile ist auch die ganze Thematik rund um DSGVO. Was ist, wenn dein Shop gehackt wird? Wir hatten da selbst jetzt gerade vor einiger Zeit einen massiven Angriff aus China. Gott sei Dank ist nichts passiert, das ist alles gut, wir sind abgesichert, aber man ist da eigentlich immer selbst verantwortlich als Online-Shop-Betreiber. Also das würde ich jetzt mal schon einmal im Auge behalten, weil diese Angriffe werden nicht weniger. Ja. Und Vorteil vom Online-Shop ist natürlich, dass man machen kann, was man möchte. Und du kannst Konfiguratoren reinbauen, etc., etc. Also du kannst dich halt voll austoben. Unter Anführungszeichen im Online-Shop. Auf einem Marktplatz hast du immer vorgegebenes Korsett. Also du bist immer im Korsett drin.
Genau, ich glaube, da wäre die Analogie mit dem Marktplatz auch wieder eine ganz gute. Also ist die Frage, ob ich mich in ein bestehendes Marktständchen reinstelle, die alle 2x2 Quadratmeter haben, oder ein Gebäude kaufe und das Gebäude rot, silber, gold, blau streich, vierstöckig mache, etc. Selbiges gilt, glaube ich, auch für die Analogie Onlineshop versus Marktplatz, dass da ein gewisses Unabhängigkeitsgefühl, aber mit dem Unabhängigkeitsgefühl kommt natürlich auch die Verantwortung mit, richtig, wie du sagst, mit IT-Security, rechtliche Themen, alles, was du dir wahrscheinlich eher erspart bleibt, wenn du auf dem Marktplatz aktiver bist. Ich meine, ganz erspart bleibt es dir in gewisser Hinsicht natürlich nicht, aber es kommt natürlich mit einer ganz anderen Paketgröße, auch wenn viele dann argumentieren mit Marge ist besser im Onlineshop etc., ist immer die Frage, okay, bei welchem Marktplatz bin ich aktiv und mit welchen Konditionen kann ich dort aktiv
sein? Ja, das mit der Marge, das verschiebt sich ja jetzt auch noch einmal, indem jetzt Temu und Shein reindrücken, also das mit der Marge und Google AdWords erklärst mir dann in 2-3 Monaten noch einmal, wenn du da die Google AdWords-Konten dagegen haltest. Also auch da verschiebt sich ja massiv, weil das ist auch so eine Kleinigkeit, die sich halt über die letzten, ich sage jetzt mal über die letzten 5 Jahre extrem geändert hat, und zwar der Werbe-Euro auf Google. Mhm. Also der Werbe-Euro auf Google ist halt extrem gestiegen. Also du musst echt reinpulvern, damit du noch sichtbar bist. Und jetzt kommen dann die Chinesen rein und ja, die nehmen dir halt noch einmal die Sichtbarkeit weg.
Ja, ja. Okay, dann vielleicht mal wieder zu was Positivem. Was hat sich deiner Meinung nach positiv oder besonders gut entwickelt? Welche Marktplätze im deutschsprachigen Raum beispielsweise, beziehungsweise welche Marktplätze kennt man vielleicht weniger als Endkonsument und ist vielleicht eher so aus dem B2B-Sektor ein bekannter Gameplayer? Dazu da vielleicht so ein bisschen deine Einblicke.
Also extrem gut entwickelt hat sich natürlich Amazon. Also das war extrem jetzt auch in den letzten Jahren in Sicht zu Österreich. Also sie sind wirklich bemüht um die Händler in Österreich. Wir arbeiten da mit dem Österreich-Team enger zusammen und da ist wirklich ein Bewusstsein geschaffen. Ich kann mich noch erinnern an die ersten Gespräche 2018 herum. Und da ist das Ganze, glaube ich, initiiert worden mit Unternehmer der Zukunft, einem Programm von Amazon. Ja, die Zahlen sprechen für sich. Das ist jetzt mal der große Player. Mhm. Dann danach ist natürlich Otto in Deutschland riesengroß. Der zweitgrößte Vollsortimenter, der interessant ist, wenn du halt am deutschen Markt verkaufst. Es gibt aber auch dort halt gewisse Vorgaben. Also du brauchst dann eine deutsche Adresse, deutsches Lager etc. Also so einfach geht es dann nicht. Mhm. Und im B2B-Segment finde ich ganz interessant dieser Hidden Player, den man immer andersherum denkt, und zwar Alibaba. Alibaba versteht man immer als Sourcing-Plattform und da geht jetzt die Reise in den Export. Also die Plattform, das wird jetzt mega spannend. Also wenn du wirklich exportieren möchtest, und zwar außerhalb der EU, beziehungsweise teilweise vielleicht auch innerhalb der EU, aber nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in andere Länder, dann glaube ich, wird es in den nächsten 2-3 Jahren keinen Weg mehr um diesen Marktplatz herum geben. Vor allen Dingen für Mittelstandsbetriebe ein riesengroßes Thema.
Sehr spannend. Du hast jetzt auch zuerst schon ein paar Mindestanforderungen für gewisse Marktplätze genannt. Mhm. Was siehst du so für Fehler bzw. Herausforderungen, je nachdem wie man es nimmt, die auftreten, wenn du das erste Mal auf einem Marktplatz aktiv werden magst? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Steel My Lounge, ich habe ein paar Küchengriffe zum Beispiel, warum haben wir die nicht mal auf Amazon? Was sind so die bekanntesten Fehlerchen, die da auf treten, wo dann viele die Nerven wieder wegschmeißen und sagen, ah, das funktioniert alles nicht für uns und das
funktioniert nicht. Ja, genau, warum bauen wir nicht einfach so ein Haus ohne Keller oder so? Also wir vergessen jetzt einfach den Keller und wir hauen das jetzt einfach einmal drauf, knallen quasi die Angebote da drauf, vergessen aber, dass wir eine Marke vielleicht brauchen. Also das wäre mal so mal der erste Ansatz, beziehungsweise die Ursprungsfrage wäre, darf ich das überhaupt? Ja? Also wenn ich Handelsware zum Beispiel verkaufe, jetzt nehmen wir mal Birkenstock-Schuhe oder überhaupt Schuhe und dann im Speziellen eben Birkenstock-Schuhe, darf ich das überhaupt auf Amazon zum Beispiel verkaufen? Nein, darf ich nicht. Warum nicht? Weil die Geschichte halt gezeigt hat, dass Birkenstock da vorgegangen ist als Marke und das unterlässt. Also das darfst du einfach nicht. So. Und da gibt es halt verschiedene andere Produkte, die du vielleicht so auf einem Marktplatz gar nicht verkaufen darfst. Also das heißt, erste Hürde ist einmal das Rechtliche. Und das habe ich gerade diese Woche wieder in einem Gespräch erlebt, wo dann ein Unternehmer dann sagt, ja, boah, toll, und wir haben da so und so viele Produkte. Aber vielleicht muss ich doch einmal zuerst mit Bosch reden oder mit dem oder mit der Marke, ob ich das überhaupt darf. Ja? Und wie das überhaupt ausschaut. Ja? Also so mal dieses Abchecken wäre mal recht gut, weil erst danach kannst du dann auch mit uns reden, wenn das einmal geklärt ist. Also du kriegst auch von uns zuerst so eine Checkliste, was einmal zuerst zu klären ist, um überhaupt auf den Marktplatz zu starten. Das sind dann auch so Themen wie eben Verpackungsverordnung mit der Lucid-Nummer und so. Also so, wenn du jetzt komplett neu einsteigst, ja, das gilt halt einfach zu beachten. Und dann eben das große Thema der Marke an sich, also wenn du jetzt eine Eigenmarke hast, dass du die halt richtig registrierst und jetzt nicht nur, kleiner Tipp, nicht nur in Österreich registrierst, sondern eben am besten gleich in der EU, weil du dir da halt viel Kopfweh da sparst oder eben die Erkenntnis, dass eine österreichische Marke auf gewissen Marktplätzen einfach so nicht gültig ist.
Sehr spannend. Also selbiges habe auch ich erst über die Zeit gelernt, dass österreichisches Markenrecht bei EU-Recht zum Beispiel übertrumpft werden kann. Also die EU da mehr oder weniger drüber fahren kann, wenn es hart auf hart kommt. Ob das dann kontinental auf allen Kontinenten gleich angesehen wird, dieses Markenrecht, ist dann wieder eine andere Sache. Aber zumindest wenn man mal im europäischen Raum vorhat, gut aktiv zu werden, sollte man sich dem mal auf jeden Fall angesehen haben, findet man zudem auch in unserem E-Commerce-Führerschein, weil auch dieses Learning haben viele nicht gemacht, beziehungsweise haben den harten Weg gelernt, dass man eine Marke gar nicht anmeldet, dann kriegst du auf einmal irgendwoher eine Klage, auch namensrechtliche Klagen. Es gibt ganz viele Tools, die checken dir das davor ab, Namechecker etc., ob jemand vielleicht irgendwo auf der Welt vielleicht schon mit deinem Namen aktiv ist. Dementsprechend vielleicht der Appell, das sich davor anzuschauen, bevor man dann nachträglich alle seine Drucksorten, Websites, Domains etc., Brandingaufbau, ja, sich nochmal investieren muss. Du bist jetzt schon ziemlich erfahren in dem Thema, unter anderem kommen dir da ja natürlich auch 25 Jahre Berufserfahrung gut zur Geltung. Wenn jetzt jemand neu in dem Bereich starten möchte und vielleicht aber selbst noch gar kein Produkt hat oder vielleicht sogar ein Produkt hat, wie kann man sich dieses Thema Marktplätze unter Anführungszeichen am besten einmal selber beibringen?
Ja, grundsätzlich natürlich Recherche einmal online und da möglicherweise auch das ein oder andere Video oder Webinar halt anzuschauen, was es online zur Verfügung gibt. Vielleicht auch die Empfehlung einmal, sich mit mir da in Verbindung zu setzen, da kriegst du gleich einmal eine Checkliste im ersten Call und ich würde es wirklich langsam angehen, weil das Thema ist derart groß, also ich rede immer von dem Universum Amazon zum Beispiel, weil alleine der Marktplatz derart groß ist, dass du das ich sage jetzt einmal mit Eigenrecherche, ja, du schaffst es, aber halt nicht so schnell und nicht so zielgerichtet. Ja, also da vielleicht so der Tipp, ein bisschen vorab schon ein paar Personen zu fragen, die das halt schon etwas länger machen. Ja.
Genau, also ich bin auch sehr der Meinung, also ich war früher auch ein bisschen abgeschreckt davon, mich Beratern oder Ähnliches zu nähern. Das ist aber ein bisschen paradox, wenn man selbst Berater ist. Aber sich Wissen einzukaufen von Leuten, die in dem Bereich schon länger aktiv sind als du, gibt dir einen ganz schönen Vorteil oder einen Vorsprung. Wenn man sich jetzt alles über YouTube-Videos etc. selbst beibringen möchte, kommt man am Schluss auch darauf, dass die in der Beschreibung auch irgendeinen Online-Kurs haben. Das heißt, man kommt fast nicht daran vorbei, Praxis bzw. Geld auch dafür irgendwann mal zu zahlen, um sich dieses Wissen anzueignen. Was der positive Effekt davon sein kann, ist natürlich, wenn ich 200 Euro in eine Online-Akademie irgendwann mal investiert habe und dafür funktioniert mein Marktplatz dann mit meinem Produkt umso besser und ich muss nicht irgendwelche Strafen laufend zahlen, dann hat sich das wahrscheinlich schon auf mehreren Ebenen ausgezahlt. Deswegen da vielleicht
ein bisschen die Hemmschwelle allein im ersten ausnehmen. Zum Beispiel, ich habe das jetzt gerade am Montag wieder erlebt. Ja, das war ein Call von einer halben Stunde und der Anrufer hat von mir so viele Infos bekommen, da habe ich ihm dann gesagt, so, jetzt bist du mal 2,5 Monate beschäftigt. Gell? Und danach rufst du noch einmal bei mir an, weil du musst zuerst einmal dein Fundament einmal aufbauen. Weil einfach nur raufknallen die Angebote, das werden die meisten von uns, die jetzt auch den Podcast dann hören, das ist ja nicht die Hexerei. Also jetzt Account aufmachen in der Theorie und jetzt ein Produkt online zu listen, das ist nicht die Hexerei. Es sind die vielen Details, die dann halt dein Haus bauen. Ja.
Was waren generell so deine größten Learnings, wenn du jetzt sagst, du hast sehr viele Beratungsgespräche und dergleichen, was waren so die größten Learnings aus deiner beratenden Funktion in den letzten Jahren?
Also das Thema Steuerrecht ist tatsächlich ein riesengroßes Thema für die Unternehmen, auch für größere Konzerne sogar. Da reden wir dann auch über SAP-Integrationen etc. Also wie bildest du das Thema halt ab? Und also mein größtes Learning ist wirklich, dass die das Business starten möchten, überblicken diese Dimensionen eigentlich noch nicht. Ja. Also was bedeutet das wirklich? Es ist ähnlich wie mit einem Online-Shop. Du kannst ja deinen Online-Shop schon bauen. Ja. Also wir können das jetzt einbuchen und erstellen, 2 Produkte online bringen. Das Ganze machen wir über Shopify, weil es ist so easy cheesy und so weiter. Da haben wir ja gleich die Zahlungsmodalitäten alle dabei, super, klicki bunti und so weiter. Also ich überzeichne das jetzt gerade spitz, aber es ist halt diese Welt aktuell. Ja. Und es ist alles rosa, die Wolke. Ja, und dann rufen uns dann halt doch nach 2 Jahren an, weil eben früher haben wir gerade über Markenrecht geredet. Dann kommt jemand drauf, er wurde jetzt geklagt aus Frankreich. Bam. Jetzt, nach 2 Jahren. Und kann die ganze Hütte schließen oder relaunchen. Ja. Und um diese Ausrichtung auch, wohin gehe ich überhaupt und so weiter, da fehlt es dann. Ja. Also wie entwickle ich das überhaupt, mein Produkt und meine Strategie?
Sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt noch beim Thema Marktplätze bleiben und du hast jetzt gesagt, nach 2 Jahren kommt jemand zurück, mehr oder weniger, und sagt, okay, Relaunch oder Klage bzw. abdrehen. Gibt es irgendwelche Produkte, die du aktuell nicht auf Marktplätzen verkaufen wollen würdest oder bist du der Meinung, dass alle Produkte aktuell marktplatztauglich sind oder vielleicht auch in Klammer Dienstleistungen?
Ja, sogar mit Dienstleistungen fände ich das Thema tatsächlich spannend, aber dazu machen wir einen eigenen Podcast. auf sowas würde nämlich funktionieren. Und ja, also bis auf die, also wenn man jetzt sagt, die legalen Produkte, es kommt jetzt, also es gibt ja sogar schon die Theorie oder die ersten Tests, dass auch Autos über Marktplätze verkauft werden. Also Amazon hatte ja schon eine Kooperation mit Fiat zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, vor wie vielen Jahren, aber das sind mehr so Marketing-Effekte. Grundsätzlich würde ich einmal meinen, ja, alles, was versendbar ist, würde ich einmal ausprobieren zumindest oder eben auch den Markt abchecken, ob das jetzt funktioniert. Ein Beispiel, Wir haben einen jungen Unternehmer aus Kärnten und der zeigt jetzt Insekten mit Schokolade oder mit Chili etc. Und ja, für den würde ich jetzt eine Marktplatzstrategie tatsächlich empfehlen, aber vielleicht nicht in Europa, sondern außerhalb von der EU. Ja. Mhm. Das ist eben der große Vorteil an den Marktplätzen. Du kannst sofort in den USA starten, wenn du möchtest und halt das Setup dir aufsetzt, dann kann der seine Produkte ganz woanders, wo der Markt da ist, starten. Ja.
Mhm. Das ist ein guter Vergleich, überhaupt Thema Insekten und dergleichen, dass vielleicht Europa noch ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen langsamer, aber vielleicht ist der Bedarf einfach noch nicht da, dass man den herkömmlichen Fleisch- oder Veganersatz durch Insekten decken muss. Das gibt es aber in anderen Ländern definitiv, und wenn man da gute Marktforschung betrieben hat und einen richtigen Marktplatz für sich auswählt und eine Strategie hat, die man verfolgen kann, dann macht das definitiv Sinn. Im Vergleich dazu, einen Online-Shop dann jetzt allein für Amerika aufzumachen, wo ich mich mit entsprechenden Rechtstexten und dergleichen beschäftigen muss, ist der Zugang wahrscheinlich etwas schwieriger. Da ist vielleicht klüger, sich, wenn man schon national Vorhaben hat, sich einem Online-Shop vielleicht anzusehen. Aber vielleicht auch hingehend noch die Frage, Online-Shop versus Marktplatz, wenn du jetzt so in den nächsten Jahren hinaufschaust, du hast zuerst schon ein bisschen vorangekündigt, Thema App wird auch ganz spannend. Mhm. Wer wird das Rennen machen?
Also jetzt in den nächsten Jahren werden beide noch Kopf an Kopf das Rennen machen, aber nehmen wir jetzt mal die Userdichte auch von den Marktplätzen her, dann werden die voranschreiten. Es ist so. Das ist auch nicht aufzuhalten. Warum? Weil die Kunden einfach dort abgeholt werden, weil sie einfacher bestellen können und zentral recherchieren können. Da auch ein Beispiel oder ein möglicher Use Case, also das ist jetzt in Möglichkeitsform, junges Unternehmen aus Wien kreiert ein spezielles Modelabel, das aber für den japanischen oder chinesischen Raum jetzt eher geeignet ist. Und da würde ich jetzt einmal behaupten, dass ein Online-Shop ja schon zur Sichtbarkeit der Marke und zur Unterstützung beiträgt, aber der richtige Checkout wird am Marktplatz vor Ort passieren. Mhm. So, und diese Denke, das muss man einmal dann schaffen, dass du eben dann sagst, ja, okay, du siehst deinen Online-Shop jetzt nicht nur als Shop, sondern auch als Infoplattform und transportierst dort alle Markeninhalte, die du eben transportieren möchtest und die du eben nicht in diesem Korsett transportieren kannst, der dir von den Marktplätzen vorgegeben wird. Und ich glaube, da gibt es dann die schöne Verbindung. Und deswegen, ja, es wird immer gewisse Formen von Online geben. Wir haben aber jetzt ja auch gerade festgestellt, Google hatte gerade ihre Marketingkonferenz vor kurzem und die haben dort vorgestellt, wie Gemini funktioniert und funktionieren wird und wie die Suche sich verändert. Und sobald Google die Suche verändern wird, wird sich das in Europa massiv ändern, massiv. Und dann kann ich euch sagen, ja, wer dann nicht auf der App drauf ist vom Marktplatz. So, und jetzt haben wir den Kreis quasi geschlossen. Der hat dann früher oder später verloren, beziehungsweise er muss einfach extrem viel Geld ausgeben. Und dieses extrem viele Geld werden die KMUs so nicht haben.
Okay, stimmt. Wenn die Leute auf der App sind, muss ich nicht mehr über die Suchangabe zum Marktplatz finden. Dadurch, überhaupt wenn Google die Suche wieder manipuliert, kann sich ja da auch wieder die Karten gemischt sein. Bin ich einmal im App drin, habe dort meinen Benutzer-Account registriert, bin ich in diesem Universum, will jetzt nicht sagen gefangen, aber ich bin sehr viel mehr dazu geneigt, eine Retention Rate einzuhaken, also Kunde zu bleiben.
Dann musst du eben noch etwas beachten, dass ja, wir reden aktuell über, ich sage jetzt einmal 3-4 Marktplätze, okay? Mhm. In der Zwischenzeit sind aber zig Marktplätze entstanden, die zum Beispiel Mediamarkt, ja, oder Decathlon, ja. Und diese großen Online-Shops, wenn die dann auch noch einmal ihre Apps hochfahren und auch das ganze Retail-Media hochfahren, und das tun sie ja jetzt gerade, das passiert jetzt in diesen Tagen, Wochen, Monaten, dann verändert sich da auch noch einmal die komplette Landschaft. Und dann kommst du auch nicht drum herum, wenn du zum Beispiel Sportartikel verkaufst, dass du über Decathlon Marktplatz verkaufen werden musst. Fast schon müssen.
So eine recht angenehme Marktstellung für einen Marktplatzhändler ist, der dann sehr schnell sieht, welches Sortiment gut funktioniert. Sehen wir auch aus anderen Marktplätzen. Und desto größer das Volumina, desto eher kann ich natürlich auch eine Eigenmarke in dem Bereich platzieren. Aber das ist wahrscheinlich auch eines eigenen Themas wert im Zuge des Podcasts. Jetzt sind wir schon ein bisschen vorgespult in ich sage jetzt mal, Zukunftsthemen, wenn wir uns jetzt so das Jahr 2030 hernehmen würden. Wie denkst du, werden wir in dem Zeitalter, in dem Jahrzehnt einkaufen? Da bin ich dann schon gute 36 Jahre alt, also ich kann es mir aktuell noch nicht so gut vorstellen, aber aktuell mal so ein bisschen deine Einblicke. Wie glaubst du, werden wir zu dieser Zeit einkaufen?
Also die Prozentzahlen werden extrem steigen, das heißt, die Marktplätze werden einen Anteil von über 70-75% des gesamten Online-Handels einnehmen. Schaut da euch noch einmal die Statistik an vom HDI und dann seht ihr, dass das einfach so passieren wird. Das heißt, die Kunden werden mehr und mehr auf diesen Plattformen sich bewegen, sich zu Hause fühlen und die Marktplätze werden alles tun, damit sie die Kunden auch halten. Ich weiß jetzt nicht, also ich bin jetzt kein Fußballfan, aber es gibt ja einige Fußballfans auf dieser Welt und dann gibt es halt so einen Marktplatz wie Amazon, der sich einmal kurz die Rechte mit der UEFA mal sichert. Ja, und dann...
Ich habe nur gemerkt, dass Zalando die Fußballtrikots verkauft gerade. Das ist genau.
Dann merkst du schon so, dann gibt es Prime Video oder Music und so weiter. Und das Ganze wird dann halt ein Gesamterlebnis. Mhm. Und dieses Gesamterlebnis, da wird die Zukunft drinnen sein. Ja. Mhm. Ganz interessant. Also ich bin jetzt dann schon gespannt, was passiert mit TikTok und Co. Also mit diesen Plattformen, die ja auch schon ein gewisses Erlebnis bieten, wie die dann mit dem ganzen E-Commerce-Thema umgehen. Und dann wirst du merken, es wird gar nicht mehr darum gehen, ob ich jetzt in einem Online-Shop verkaufe, sondern es geht nur noch darum, erster Satz aus meiner Firmengeschichte, ein holländischer Händler hat einmal gesagt, weg ist weg, ob ist ob. Ja? Also es geht nur noch darum, dass wir verkaufen. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob wir über einen Online-Marktplatz, über einen Online-Shop, über das stationäre Geschäft und wie auch immer verkaufen. Vielleicht haben wir dann auch wieder dieses schöne, den schönen Oberbegriff Headless E-Commerce, dass man eigentlich überhaupt, ja, uns ist egal, gell? Hauptsache die Ware ist weg. Weg ist weg. Ja.
Weg-Commerce.
Genau. Aber wir müssen auch von dieser Denke dann weggehen. Und ich glaube, da wird die Zukunft dann drinnen sein, von der Denke weggehen. Ja, ich verkaufe nur über den Online-Shop oder ich verkaufe nur über den einen Marktplatz oder nur über den oder nur über stationär. Das wird so nicht mehr funktionieren.
Okay, sehr, sehr spannend. Mega coole Einblicke von dir, Markus. Ich habe jetzt auch wieder einiges dazugelernt, beziehungsweise auch diese Grundanforderungen, glaube ich, haben sich sicher auch viele aus dem Podcast mitnehmen können, dass man da jetzt nicht einfach nur straight drauf los hackelt, sondern sich vielleicht einfach davor auch mal rechtliche Themen anschaut, Markenthemen anschaut, sich vielleicht auch gegenüberstellt, Onlineshop versus Marktplatz, beziehungsweise vielleicht auch ein Hybrid aus den beiden, wie du gerade gesagt hast, ich verkaufe in Asien und nehme trotzdem meinen Onlineshop als Schaufenster sozusagen, als Markenrepräsentant und will dort gar nicht die große Kohle machen, sondern ich weiß, mein Checkout wird sowieso im Marktplatz erfolgen. Wird natürlich von Land zu Land anders sein, von Kontinent zu Kontinent anders sein. Aber waren auf jeden Fall schon mega, mega coole Einblicke, wofür ich dir sehr, sehr dankbar bin. Und jetzt wechseln wir vielleicht ein bisschen unser Sichtfeld in dich als Person, beziehungsweise als dich, als du, als Visionär sozusagen. Mhm. Du bist jetzt schon ein bisschen länger als ich beruflich tätig. Was denkst du, war so einer der wichtigsten Punkte in deiner eigenen beruflichen Karriere, um für dich persönlich den richtigen Weg beruflich plus Privatleben etc. In Einklang zu bringen?
Boah, eine schwierige Frage oder spannende Frage zugleich. Der wichtigste Weg für mich, also die, die mich kennen, ich habe eine körperliche Behinderung. Das heißt, ich habe dann noch einmal eine Herausforderung gegenüber anderen Menschen auf dieser Welt, dass ich jetzt nicht überall da bin. Also ich musste meine Online-Präsenz einfach positionieren. Und das war vor 7 oder 8 Jahren ganz eine klare Aussage. Ich positioniere mich. Du wirst meinen Namen einfach notieren. Und ja, diese Entscheidung, die habe ich dann mit einer ziemlichen Strategie aus meiner Zeit in der Medienbeobachtung eben durchgezogen und ziehe das noch immer durch. Und ja, da habe ich einiges was geschaffen, ja, wo ich dann sage, okay, du triffst mich jetzt online, du kannst mit mir auch online ganz normal agieren. Für mich persönlich ist es keine Herausforderung, weil ich kann da in meinem gemütlichen Büro sitzen. Ich muss nicht nach Wien oder nach Deutschland etc. Ich arbeite mit Konzernen in Deutschland zusammen. Das ist vollkommen irrelevant. Und die Kernaussage, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, war circa 2004 herum, wo ein CTO von einem der größten Medienhäuser in Österreich zu mir gesagt hat, Markus, es ist mir vollkommen egal, du musst mich so oder so anrufen, wenn du zu mir kommst, dann kannst du nicht einfach die Türe aufmachen, so wie du das immer machst, ja, sondern du musst schon vorher anrufen und deswegen, ja, ist mir wurscht, ob du in Klagenfurt sitzt oder in Wien. Und da jetzt auch so vielleicht an die Leute, die jetzt nicht in Wien positioniert sind, so der kleine Hinweis, es ist wirklich sekundär. Klar ist Wien ein Hotspot für uns in Österreich, aber wenn du das wirklich groß aufbaust und groß denkst, da kannst du bei uns in der Garage, und schaut mal da bei uns vorbei, wir sind tatsächlich in einer alten Werkstatt drinnen, da kannst du vorbeischauen und ja, genauso agieren.
Das ist cool. Also du hast das Remote-Leben schon gelebt, bevor es cool war.
Ja, ich musste es so gesehen, weil eben ich war in Wien draußen, ich wollte nicht nach Wien oder nicht unbedingt. Oder ich musste es eben auch nicht. Wir haben jeden Tag 2 Stunden telefoniert und wir haben das 20 Jahre durchgezogen. Ja.
Sehr fun. Sehr, sehr cool. Also auf jeden Fall aus seiner eigenen Lebensposition das Beste draus machen, ganz egal, mit was für Einschränkungen oder was auch immer auf einen zukommen. Und man sieht, dass auch andere dafür Verständnis haben werden.
Und das mit den Einschränkungen, das ist immer so, du schränkst dich im Endeffekt teilweise auch selbst ein. Es gibt diese Einschränkungen. Wir haben wirklich das Glück so nicht mehr. Jetzt zumindest in unseren Breitengraden ist es nicht so extrem. Ja, natürlich gibt es gewisse Sachen, die sind jetzt für mich nicht so lustig, so wie die OMR. Ich habe sie einmal gepostet. Das wäre meine Begleitung extrem anstrengend und da muss ich an mein Umfeld denken, ob ich da Begleitung dann mitnehme und wie ich das halt mache. Ja. Okay. Aber selbst das könnte ich lösen. Zur Not rufe ich dich an und sage, Thomas, kannst du mir bitte begleiten, dir wird's taugen, du bist in der Szene drinnen, ja, okay, müsstest mit mir halt dann, weiß nicht, zum ersten Mal mit einem Rollstuhl dann halt fahren, weil noch habe ich keinen, aber ja, man könnte alles lösen und das ist eben genau der Knoten, den du halt auflösen kannst. Ja.
Sehr, sehr cool. Danke auch dafür deine Einblicke dazu, weil ich glaube, da kennen viele nur die Sicht von außen und nicht von jemandem, der selbst betroffen ist davon. Und dann an deinen OMR-Post kann ich mich gut erinnern. Ja. dementsprechend bin ich umso dankbarer, dass du trotzdem bei unserer Konferenz auch dabei bist. Ich meine, weil wir und unsere Konferenz sind auch größentechnisch noch ein bisschen unterschiedlich, aber dass du da trotzdem sagst, hey, ich mache das als Pionier mit. Und
ja, das ist auch etwas, was ich einmal schaue. Ich habe auch 2016, 17 zwei Konferenzen in Kärnten gesetzt und da hoher Respekt an dich. Ich kenne deine Geschichte noch vor deiner Firma und wie du da gearbeitet hast und das, was du jetzt aufgebaut hast, das ist extrem cool und du hast ja auch deine Grenzen gesprengt und du wirst sie noch weiter sprengen, also das kann ich dir jetzt schon voraussagen, dass das ganz, ganz extrem groß wird und man sieht das einfach. Das sind diese Sachen, da könnt ihr an euch selber glauben, einfach durchziehen. Ja. Es muss ja jetzt gar nicht so immer alles extrem sein, aber wir haben die Chance. Ja.
Ich kann das nur ganz unterstreichen und viele Personen sehen das an einer Person schneller als man selbst. Also weil du gerade sagst, du siehst, dass das schon extrem groß wird. Ich sehe bei mir gerade das nächste Ziel, das erreicht gerade und dann sehe ich weiter. Aber ich kann mich an mein erstes Abendessen mit so einer E-Commerce-Gruppe erinnern. Da ist die Petra damals zu mir hergekommen und hat gesagt, Thomas, ich glaube, dieses kleine Abendessen war der Startschuss für was ganz Großes. Und danach kam die erste Inspiration Night, dann wurden die Inspiration Nights größer, dann Graz-Linz, dann Konferenz. Also man sieht, wie du richtig gesagt hast, sobald man beginnt, mal durchzuziehen oder eine Aktion zu setzen, folgt dann was anderes. Und andere merken viel schneller deinen Vibe oder deinen Drive in einem gewissen Thema, dass sie wahrscheinlich schneller einschätzen können, wie sich das weiterentwickelt. Im positiven Sinne, auf die negativen würde ich jetzt nicht so viel hören. Genau, dass man da einfach sieht, ja, wie es weitergeht. Cool, dankeschön dafür. Was waren bislang deine schönsten Momente deiner Selbstständigkeit, die jetzt auch schon ein paar Jahre her ist? Kannst von jedem Jahr eins nennen wahrscheinlich.
Also mein allerschönstes war tatsächlich das 15-jährige Jubiläum von uns. Dazu habe ich es nämlich geschafft, dass ich von, ich weiß nicht, ob du die kennst, das DJ-Duo Kruder und Dorfmeister. Wirst du wahrscheinlich nicht kennen, bist noch etwas zu jung, aber die sind noch ganz aktiv. Auf jeden Fall von Kruder und Dorfmeister habe ich es tatsächlich geschafft, dass der Richard Dorfmeister auf einer Party von mir war. Das heißt, da habe ich dann ein öffentliches Konzert auf einmal organisieren können. Das war ganz extrem. Ich habe da ein Konzert gesetzt in Klagenfurt mit einer, wo dann so 600, 700 Gäste gekommen sind. Also jetzt nicht zu meiner Party, also die haben alle ein Ticket gezahlt.
Die haben nur nicht gewusst, dass es deine Party ist.
Genau, sondern ich habe das Ganze eben verbunden und das ist auch eines dieser Ziele. Also eines meiner Lebensziele war halt, die zwei einzuladen. Und das wirklich Schönste dabei war, mit dieser Party habe ich meine Lebensgefährtin quasi gerufen. Das heißt, da habe ich die Birgit kennengelernt. Die Birgit kennst du ja. Und die begleitet mich Gott sei Dank in meinem Leben noch immer. Also sie haltet das mit mir aus, wie ich unterwegs bin. Und das war eben das, die Fête du Soleil war quasi eines der schönsten Momente überhaupt. Ja, und dann natürlich im Business-Bereich jetzt mehrmals Podiumsauftritte auf Google oder bei Google und bei Amazon. Im Herbst bin ich in Köln eingeladen. Das heißt, da geht es jetzt in die zur Reise nach Deutschland, also richtiges Deutschland-Ziel. Mhm. Und aktuell eben werden wir wahrscheinlich sogar noch cross-border. Also
sehr cool. Schau mal, Köln, ist das die Demexco oder ist das eine andere?
Nein, das wird die Marketplace Convention werden.
Ah, okay.
Die hat sich nicht umschrieben. Marktplatz Convention, ja. Auf jeden Fall, das geht noch von der damaligen Internet World aus. Und da rede ich zum Thema, wie wir als kleine Marken uns gegenüber von Temu und Shein behaupten können.
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Muss ich mal gleich mal aufschreiben, weil bei der DMX bin ich persönlich einmal dabei, aber Marketplace Convention hatte ich bis dato nicht am Schirm. Aber sollte ich mir aufschreiben.
Ist ja eine recht kleine Konferenz, also ist eigentlich relativ klein für Deutschland, sage ich jetzt einmal so. Mhm. Aber das ist halt das Who is Who.
Ja. Das, also gegen kleine Konferenzen kann ich gar nicht sagen, weil unsere Konferenz auch nur 300 Personen hat, aber dadurch entsteht noch ein viel familiäreres und ein viel netzwerk-austauschbasierenderer Kontakt, finde ich. Also auf allen möglichen anderen Konferenzen, 50.000 plus Teilnehmer, da bin ich immer ganz happy, wenn ich meine Ruhe habe, wenn ich ehrlich bin. Da gehe ich dann durch und lasse mich so ein bisschen... lass mir einfach so den Vibe ein bisschen auftragen. Mhm. Bin dann aber auch wieder happy, wenn ich alleine im Hotelzimmer sitze, weil ich dann komplett reizüberflutet daheim sitze. Aber gut, so viel dazu. Ich würde sagen, sehr gute, knackige Folge, gute 50 Minuten durchgearbeitet. Wenn ich jetzt der Meinung bin, Markus, du hörst dich richtig cool an und du hast richtig coole Inputs gebracht, wie komme ich am besten in Kontakt mit dir? Wie kann ich am besten mit dir quatschen?
Zwei Möglichkeiten, einfach meinen Namen irgendwo eingeben, auf Google oder bei Amazon im Blog oder wo auch immer du das möchtest, oder sonst auf LinkedIn einfach vorbeischauen und die vernetzen.
Also das sehr, sehr gut. Ich habe es zuerst schon kurz angeteasert. Der Markus hat auch am 2. Oktober bei uns einen Workshop zum Thema Marktplätze. Ja, genau. Wer da mit dabei sein mag, es gibt, glaube ich, noch ein paar weniger Tickets, die für Oktober verfügbar sind. Wer da noch dabei sein mag und den Markus auch live sehen möchte, dann sehr, sehr gerne. Ja, Markus, ich würde sagen, das war's für heute. Es war eine wunderschöne Folge mit dir. Auch das, ich glaube, das ist eines der ersten Male, dass wir über Marktplätze geredet haben, was eigentlich ist. Sehr tragisch ist bei der 25. Folge. Aber wir sehen, die Tendenz nimmt zu von 0 auf 1. Vielen lieben Dank für deine großartigen Einblicke und dass du dir die Zeit genommen hast, da mit mir ein bisschen zu quatschen. Auch ich persönlich lerne da immer extrem viel dazu. Vielleicht von dir ein Abschlusssatz, den du noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest und dann starten wir auch schon ins Outro.
Abschlusssatz oder Abschlussthema, verfolgt einfach eure Ziele. Auch zum Thema Marktplätze nicht eingeschränkt denken, also offener zu denken. Ihr müsst es jetzt nicht machen, man muss auch aber im Gegenzug auch keinen Online-Shop machen. Also es sind verschiedene Welten da. Wir haben wirklich alle Chancen. Ich glaube, das haben wir jetzt zum Schluss dann noch einmal gehört, dass man selbst, wenn man da in Klagenfurt oder sonst irgendwo ist, wir haben wirklich eine offene Welt und wir können von hier aus agieren. Und das ist eben das Schöne an unserer Zeit, dass wir das in dem digitalen Raum extrem machen können. Und ich glaube, dieser digitale Raum, der gehört bespielt. Ja. Und zwar immer mehr mit österreichischen Produkten oder österreichischen Serviceleistungen. Also auch da als Berater, wenn du das jetzt als Berater hörst, geh raus. Also wir gehen jetzt eben auch Deutschland und so weiter raus. Einfach den Mut zu haben, weiterzugehen. Ja. Und für dich, Thomas, eben wirklich das Thema mit den Events, also verfolg deine Ziele. Also ich finde das genial, was du machst und da einfach durchziehen.
Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank. Und auch da noch kurzes Schlusswort, digitalen Raum nutzen. Wir sind in Österreich. Man glaubt, man ist ein kleines Land, aber man kann extrem viel dazu beitragen. Man kann auch aus Klagenfurt heraus gründen, wie du schon richtig gesagt hast. Und es gibt ja kaum Einschränkungen, diesen Raum nicht zu nutzen. Ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, lieber Markus, für deine Zeit, für deine wunderbaren Inputs. Und in diesem Sinne, alles Liebe und bei Bayern unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Danke dir noch einmal.
Ich hoffe, du hast jetzt etwas mehr Ahnung vom Thema Marktplatz und kennst dich im Universum von Amazon, Otto und Co. nun etwas besser aus. Falls nicht, findest du alle möglichen hilfreichen Tipps und Seiten in unseren Show Notes ganz wie gewohnt. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne, bewerte sie positiv und kleine Werbung in eigener Sache. Wie schon in der Folge mit Markus jetzt angesprochen, findet am 2. Oktober 2024 in Wien am Nachmittag das erste Mal unsere E-Commerce-Konferenz DX FOMO 2024 statt. Ich würde mich extrem freuen, wenn du mit dabei bist und wir gemeinsam Wien zur E-Commerce-Hauptstadt machen. In diesem Sinne bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und wir hören uns allerspätestens in 14 Tagen wieder.